Den genetischen Faktor, den kriegt man halt nicht rausgefuttert.
Dann kann man es auch in der Pfeife rauchen, ja?
Weil der Patient heute einfach auch den Wunsch hat, selbst was zu machen.
Die Basis ist immer Ernährung und Sport. Puh.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling, Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Xenia Stach. Sie ist Oberärztin und Leiterin der kardiovaskulären Präventionsambulanz an der Uniklinik in Mannheim.
Hallo zusammen.
Marvin Schwarz, er ist niedergelassener Kardiologe in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Und natürlich Javid Hashemi, Assistenzarzt, immer noch, trotz Facharzt, an der Charité in Berlin.
Rub it in.
Hallo, hallo.
Und wir steigen direkt ins Thema ein. Marvin wird uns berichten über die Effektivität von Diät bei der Cholesterinsenkung.
Ja, ich darf eine sehr spannende Diskussion vorstellen, erschienen im CardioVesc im Ende vergangenes Jahres über die Einordnung der Studienlage zum Thema, ob sich das LDL-Cholesterin senken lässt durch eine Ernährung bzw. eine Reduktion von gesättigten Fettsäuren in der Ernährung und ob sich hierdurch auch das kardiovaskuläre Risiko senken lässt. Gegenüber haben sich gestellt Herr Professor Stefan Lochkowski vom Institut für Ernährungswissenschaften der Uni Jena, der den Part übernommen hat, der dafür spricht, dass eine reduzierte Aufnahme von gesättigten Fettsäuren doch das kardiovaskuläre Risiko senkt. Und dagegen gesprochen hat Herr Professor Nikolai Worm von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in München. Dafür spricht laut Herrn Professor Lochkowski, dass es mehrere Studien gibt, die allerdings, es führt da auch an, teilweise eine heterogene Datenlage zeigen. Es gibt im Großen und Ganzen drei Nahrungsbestandteile, die Effekte auf das LDL-Cholesterin haben. Das sind die langkettigen gesättigten Fettsäuren mit Kettenlängen von 12, 14 oder 16 Kohlenstoffatomen, die löslichen Ballaststoffe und natürlich Nahrungskolesterin an sich. Vergessen darf man auch nicht, dass generell eine hyperkalorische Ernährung zur Erhöhung des LDL-Cholesterins im Blut führt, während eine hypokalorische Ernährung das LDL-Cholesterin senkt. Bei den langkettigen gesättigten Fettsäuren gibt es eine recht aktuelle Meta-Analyse, die Cockroach-Meta-Analyse, die auch gleich Probleme beschreibt, und zwar, dass generell natürlich Studien, die die Ernährung und die Auswirkungen der Ernährung auf das kardiovaskuläre Risiko untersuchen, häufig in der Dauer begrenzt sind, obwohl wir hier teilweise von Effekten über Jahrzehnten sprechen. Auch die Heterogenität der Studienlage mit dem Fehlen von hochwertigen Interventionsstudien machen es schwer, die Frage klar zu beantworten und auch die Art der Substitution. In der besagten Meta-Analyse finden sich durch eine reduzierte Aufnahme von gesättigten Fettsäuren zwar weniger Ereignisse im kardiovaskulären Bereich, aber die Gesamtmortalität und auch die Mortalität, die kardiovaskuläre Mortalität lässt sich hierdurch nicht beschreiben. Eine weitere prospektive Kohortenstudie zeigt jedoch wiederum, dass wenn die gesättigten Fettsäuren auf unter 10% der Ernährung gesenkt werden, dann doch sinkt. Er führt das Pommes statt Bratwurst-Problem, wie er es nennt, an. Das heißt, es kommt sehr darauf an, durch was das weggelassene Lebensmittel ersetzt wird. So bringt es eben wenig, wenn man die Bratwurst ersetzt, indem man einfach mehr Pommes isst. Das müssen eher die ungesättigten Fettsäuren oder die hochwertigen Kohlenhydrate sein, also statt der Bratwurst Gemüse, Vollkornprodukte oder Fisch. Und auch interessant, sollte ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sein, denn er zeigt auch eine Studie auf, in der eine erhöhte oder reine Zufuhr von Omega-3 Omega-6-Fettsäuren, also wie es in Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl vorkommt, eher das kardiovaskuläre Risiko erhöht, was in der Diskussion durchaus auf ein Forcieren stiller chronischer Entzündungen zurückgeführt wird. Das Nahrungsmittelcholesterin, da gibt es auch eine schöne Arbeit zu. Und zwar ist schon interessant, dass bereits der Konsum von 2 bis 4 Eiern pro Woche das kardiovaskuläre Risiko erhöhen. Und wenn man bereits ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat, zum Beispiel, weil man an Bluthochdruck leidet, reicht auch schon ein Ei aus, um messbar das kardiovaskuläre Risiko zu erhöhen. Also es gibt hier einen dosisabhängigen Zusammenhang. Dennoch ist es nicht so, dass man aufgrund dieser einzelnen Studien eine generelle Empfehlung abgeben kann. Am besten wird ein moderater Konsum von Nahrungsmittelcholesterin empfohlen. Auch Ballaststoffe senken das Risiko, insbesondere das Beta-Glucan, wie es in Vollkornprodukten vorkommt. Hier gibt es sogar Arbeiten, die eine Reduktion der Gesamtsterblichkeit um 15-30% reduzieren. Dagegen hält Herr Worm aus München und er sagt, dass zwar in den 50er Jahren die Zusammenhänge erkannt wurden, ein erhöhtes Cholesterin führt zu erhöhten kardiovaskulären Ereignissen und eine Zunahme der gesättigten Fettsäuren erhöht das LDL-Cholesterin, das aber auf gar keinen Fall dadurch ein Zusammenhang bewiesen ist, dass auch durch eine hohe Aufnahme von gesättigten Fettsäuren das kardiovaskuläre Risiko steigt. Er widerspricht generell der Fetthypothese, dass eben die Fettsäuren das kardiovaskuläre Risiko erhöhen. Und er kritisiert auch die starke Empfehlung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, aufgrund der schwachen Evidenz das Fett in der Ernährung zu reduzieren, einfach weil prospektive Kohortenanalysen hier auch mehrfach den Zusammenhang nicht zeigen konnten. Unter anderem führte die Cochrane-Studie an, die eben zeigt, dass die Gesamtmortalität und die kardiovaskuläre Mortalität nicht sinken. Zuverlässiger als das LDL-Cholesterin ist die Messung des Non-HDL Cholesterins, weil es eben alle atherogen wirkenden Lipoproteine beschreiben würde. Oder noch genauer wäre es, ApoB direkt zu messen. Was ich auch sehr interessant fand, hat er abschließend beschrieben, dass nur 3 der 20 gesättigten Fettsäuren, die unsere Nahrung enthält, das LDL-Cholesterin erhöhen und dass eben viele der gesättigten Fettsäuren auch zahlreiche positive Wirkungen haben auf den Körper und dass hier eine Pauschalierung eben nicht so einfach möglich ist und man hier viel mehr differenzieren müsste, dass gesättigte Fettsäuren per se also nicht schlecht sind. Und ja, war eine interessante Arbeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Also ich persönlich hatte ja 2 Highlights in dem Artikel von Herrn Lorkowski aus Jena. Das eine war, den muss ich glaube ich ganz langsam sagen, dass das Fehlen von Evidenz nicht zwingend Evidenz für das Fehlen von Evidenz ist. Also das ist ein Originalzitat aus diesem Paper. Also ich habe den glaube ich 3-mal gelesen und habe dann gedacht, okay, soll das bedeuten, man hat nicht genug gesucht?
Ja.
Oder wie versteht ihr den?
Ich habe auch ein wenig darüber nachdenken müssen. Aber ich denke, dass er sich ganz klar darauf bezieht, dass nur das bewiesen ist, was bewiesen ist. Und dass einfach klare Studien, also entweder fehlen oder gar schon vorhanden sind, dass die Fettsäuren, wenn sie denn...
Ja, und nachts ist kälter als draußen. Aber ich frage das, hochkalorische Ernährung erhöht das Cholesterin, niedrigkalorische Ernährung senkt das Cholesterin, wundert mich jetzt nicht. Ja? Salat senkt die Mortalität, lerne ich. Ja? Auch das, okay. Da ist jetzt so viel, wo unser Bauchgefühl uns auch hingelenkt hätte, auch, oder?
Naja, ich sag mal, da war ein kluger Satz, finde ich. Ganz am Ende von dem Artikel musste man eine Weile lesen. Da stand drin, dass die Ernährungsumstellung das LDL-C nur in dem Ausmaß senken kann, wie es zuvor durch unausgewogene Ernährung erhöht wurde. Also das ist für mich ein echtes Highlight, weil den genetischen Faktor, den kriegt man halt nicht rausgefuttert.
Stefan, das war ein tolles Kommentar und du hast vollkommen recht. Und genau diesen Satz kann man aus diesen ganzen Pro und Contra zwischen Stefan Lorkowski und Nikolai Worn kennen beide bestens. Und Ernährung ist nicht kein einfaches Thema. Und wichtig ist, wir haben immer alle ein genetisch determiniertes LDL-Cholesterin. Und ein Patient mit einer genetisch Fettstoffwechselstörung, den kannst du Marathon laufen, den kannst du, ja, so wie Javid gerade gesagt hat, warte, Javid, ernähren lassen wie ein Kaninchen, ja, mit einem Salatblatt. Der wird sein LDL nicht verändern können. Ja, das, was er drauf gefuttert hat.
Das ist wunderbar, wenn du einen Patienten hast, wo die Fettstoffwechselstörung diagnostiziert ist. Ja, ansonsten finde ich bei einem Patienten mit einem regulär kardiovaskulären Risikoprofil, wo ich das LDL senken möchte, weiß ich das ja a priori gar nicht. Wie viel von dem ist so ein angefuttertes LDL und wie viel davon ist irgendwie genetisch determiniertes LDL?
Javid, spielt ja keine Rolle, weil für alle, ob jetzt mit familiärer Hypercholesterolemie oder ohne, was dir genetisch determiniert ist oder nicht, die Basis ist immer Ernährung und Sport. Punkt.
Und man bekommt eben da auch man kann die Compliance der Patienten erhöhen, wenn man denen durch eine Ernährungsumstellung zeigen kann, dass die freien Fettsäuren sinken, dass dann auch das LDL etwas sinkt. Das sind sicherlich nicht die ganz großen Punkte, aber es erhöht mir einfach die Adhärenz in der Therapie, dass der Patient sieht, okay, er braucht die Statine, um in die Zielbereiche zu kommen. Er braucht die cholesterinsenkende Therapie. Der Stellenwert der Ernährung ist bezüglich des Cholesterins jetzt nicht so hoch, wie man sich den eventuell wünschen würde. Aber trotzdem muss man das mit in die cholesterinsenkende Therapie mit einbeziehen, weil der Patient heute einfach auch den Wunsch hat, selbst was zu machen. Die Frage kommt immer, kann ich was machen? Also, und wenn dann auch ein kleiner Effekt gezeigt werden kann, bringe ich den Patienten möglicherweise durch die Adhärenz besser voran.
Ja, aber bitte dann beim HDL und Triglycerid. Da können wir es wunderbar zeigen. Beim LDL ist das wirklich, muss man gestehen, so eine Sache.
Aber sind denn Kardiologen die besten Ansprechpartner für die Frage nach der Ernährungsumstellung? Hast du immer so ein bisschen das Gefühl, mehr als machen Sie mediterrane Diät, kommt da nicht? Oder was ratet ihr konkret euren Patienten?
Also ich weiß nicht, Stefan, ob ich es hier erwähnen kann. Das werde ich ja dann gleich feststellen. Die kriegen von mir tatsächlich das, was Herr Professor Merz und der Herr Lakowski ausgearbeitet haben. Und das kriegen die von mir in die Hand gedrückt. Das ist eine Broschüre, die man auch bestellen kann. Und das ist aber egal. Sag ich mal, du kannst hier auch beim Stefan Lokowski auf die Homepage und mit Nutricards, mit den vorgegebenen was, also die machen wirklich rot wenig davon, blau let's go. Das kriegen alle meine Patienten in die Hand gedrückt.
Aber gibt es dafür irgendein Fundament? Oder ist es einfach, hat sich da jemand wieder irgendwie das wunderbar überlegt übers Wochenende, was er da irgendwie draufschreibt
auf die Liste? Das Fundament basiert ja auf den Daten, die der Marvin ja gerade vom Stefan Lokowski auch vorgelegt hat. Der Nikolai Worn hat ja schon gar nicht so unrecht. Da sind ja wirklich, ich glaube, es sind sogar 14 randomisierte Studien, die letzten Endes, was die LDL-Erhöhung bei den Fettsäuren anbetrifft, nicht wirklich einen massiven Unterschied gezeigt haben.
Das sind ja 14 Studien, aber in einer Größenordnung, die ja eher von anekdotischer Evidenz irgendwie zeugen, ja?
Das wirst du in der Ernährungswelt nicht so finden, wie du das in der Herzinsuffizienzwelt
kennst. Ja, absolut. Aber ich glaube, dann kann man es auch in der Pfeife rauchen. Ja?
Naja, aber es ist tatsächlich auch so, dass, jetzt komme ich natürlich wieder mit meinen Vorgaben, es ist natürlich auch so, es gehören zwei Ernährungsberatungen dazu, bevor man zu den hochpreisigen Medikamenten greifen kann. Und ich mache das schon, die kriegen von mir auch und das kann ich auch jedem als Tipp geben auf der Homepage.
Ich liebe das, Marvin, dass du da halt einfach nochmal reinziehst, was deutsche Bürokratie Monster noch vorschreibt. Ja.
Aber er muss.
Nee, also es ist auch so, wenn man mit dem Patienten zusammenarbeitet, dann baut sich auch ein Vertrauensverhältnis auf und der Patient erkennt die Wertigkeit und die Wichtigkeit der cholesterinsenkenden Therapie. Ein erheblicher Teil der 29%, die wir ja da regelmäßig haben, die keine Statine einnehmen, sind dann auch Patienten, die es einfach kategorisch ablehnen, weil sie der Populärwissenschaft unterliegen und Hinz und Kunz glauben. Und man kann über Ernährung dem Patienten ein bisschen das Gefühl geben, dass er auch einen Einfluss hat, auch eine Macht hat, über seine Erkrankung. Und das stärkt ihn. Und das darf man nicht vergessen, wie ihn das stärkt. Das heißt, für mich gehört, ich mache das schon zweimal im Jahr bis zur LDL-Einstellung, auch eine Ernährungsberatung dazu. Und ich halte mich da an die Empfehlungen von der Lipidliga. Da kann man auf der Homepage eine schöne Zusammenfassung runterladen. Eine DIN A4-Seite mehr lesen die Patienten eh nicht. Und da steht das Wichtigste zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall wertvoll in der Arzt-Patienten-Beziehung.
Marvin, auch da hast du ruhig. Und David, darf ich dich an die STEP-HFpEF-Studie erinnern? Gewichtsreduktion bei Patienten mit HFpEF, was das letzten Endes bewirkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Ernährungsoptimierung nicht nur dem, sag ich mal, den Cholesterinparametern und da wirklich die Betonung auf HDL und Triglyceride, ne? Wir messen im LDL manchmal auch VLDL, aber das führt jetzt zu weit. Auch das ist ja die Basis, ne? Basis im Sinne auch der HFpEF-Therapie. Ich hoffe, du machst das.
Damit sind wir wunderbar, eine herrliche Überleitung zum Thema Herzinsuffizienz. Dann würde ich jetzt nämlich mal weitermachen mit der nächsten Studie, die im Oktober vergangenen Jahres im New England publiziert wurde und die sich mit der Patisiran-Therapie bei einer Transthyretin-Amyloidose beschäftigt. Damit sind wir jetzt natürlich komplett bei einem anderen Thema, weil beim Patisiran handelt es sich um einen Gene-Silencer. Das heißt, es geht um die Unterdrückung der hepatischen Synthese des Transthyretins, das ja bekanntermaßen aus der Leber kommt und dann zunächst als Tetramer auftritt. Und die Problematik entsteht, wenn aus dem Tetramer dann mehrere Monomere entstehen, die sich falsch falten und dann eben in den verschiedenen Organen abgelagert werden. Bei der Umwandlung bzw. bei der Stabilisierung des Tetramers, da setzt das Tafamidis an, das wir wahrscheinlich alle kennen, vermutlich einige auch schon eingesetzt haben. Übrigens ist im Januar eine neue Studie, eine weitere Studie publiziert worden, auch im New England, zum Acoramidis. Das ist auch ein TTR-Stabilisierer. Aber jetzt geht es erstmal um Patisiran. Das durch Bindung an die RNA, an die mRNA, eine Unterdrückung der hepatischen Synthese herbeiführt. Bisher ist es zugelassen für die Therapie der Polyneuropathie und jetzt eben die Frage nach einem Einsatz in der kardialen Amyloidose. Das Ganze ist als Apollo-B-Trial, eine Phase-3-Studie. Und es wurden Patienten eingeschlossen mit entweder Wildtyp-ATTR-Amyloidose oder hereditärer ATTR-Amyloidose. Und da weisen die Autoren noch einmal darauf hin, dass ungefähr 25% der über 80-jährigen HFpEF-Patienten eine Wildtyp-Amyloidose haben, also eine ATTR. Und insgesamt, weil weltweit nur ungefähr 5.000 bis 10.000 Menschen eine hereditäre ATTR-Amyloidose haben, gilt es trotzdem noch als seltene Erkrankung. Einschlusskriterien waren eben eine nachgewiesene kardiale Amyloidose, eine interventrikuläre Septumdicke von über 12 mm und eine bekannte Herzinsuffizienz. Ausschlusskriterien muss man auch noch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. NYHA3, NTBNP über 3000, GFR unter 45 und eine 6-Minuten-Gehstrecke unter 150 Metern. Und die Therapie bestand entweder in Placebo natürlich, doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie, oder Patisiran IV 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht alle 3 Wochen. Rekrutiert wurde in 69 Zentren in 21 Ländern. Und der primäre Endpunkt war dann nach 12 Monaten die Veränderung der 6-Minuten-Gehstrecke. Es gab eine Reihe von sekundären Endpunkten, nämlich den KCCQ, also die Lebensqualität, aber auch noch einen Composite beziehungsweise sogar 2 Composite-Endpunkte, die aus kardiovaskulären Todesereignissen beziehungsweise All-Cause-Todesereignissen, kardiovaskulären Events, aber auch Hospitalisierungen bestand. Und das mittlere Alter der Patienten lag bei 76 Jahren. Es waren insgesamt nur 360 Patienten, die da randomisiert wurden. 90% Männer, 80%, nicht erstaunlich, hatten eben die Wildtypform. 25% hatten zur Baseline Tafamidis bereits an Bord. Die meisten waren in NYHA 2. Und so grob lag der 6-Minuten-G-Test zur Baseline bei 360 Metern, das NTBNP bei 1900. Insgesamt war der primäre Endpunkt positiv. Das heißt, der 6-Minuten-G-Test wurde langsamer schlechter in der Patisiran-Gruppe als in der Placebo-Gruppe. Das heißt, nach 12 Monaten hatten die Patienten in der Patisiran-Gruppe im Mittel 8 Meter verloren im 6-Minuten-Gehtest. Wie gesagt, 360 Meter bei Beginn im Schnitt. In der Placebo-Gruppe hatten die Patienten 21 Meter verloren, also weniger geschafft. Der KCCQ als Lebensqualitätsfragebogen hatte nach 12 Monaten minimal zugenommen in der Patisiran-Gruppe, in der Placebo-Gruppe um 3,4 Punkte abgenommen, wobei das nicht unbedingt als klinisch relevant zu werten ist. Das heißt insgesamt eine positive Studie. Die Autoren weisen darauf hin, dass sie die Tafamidis-Therapie hier nicht wirklich vernünftig adjudizieren können. Dafür war die Studie zu klein, auch die Patientenzahl zu klein, die Tafamidis zur Baseline hatten. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, dass eine Patisiran-Therapie immer eine Prämedikation erfordert mit einem IV-Kortikosteroid, einem H1-Blocker, einem H2-Blocker und Paracetamol. Das sind so die Vorgaben dafür. Genau, also völlig anderes Thema. Bin gespannt, was ihr denkt und ob ihr schon mal Erfahrungen gesammelt habt beziehungsweise Amyloidose-Patienten habt in eurer Praxis.
Stefan, wenn ich da kurz mal auch ketzerisch mal eingreifen kann, Amyloidose zu behandeln, ob es jetzt, sage ich mal, ATTR-Amyloidose oder anderweitiger Genese, ist ja gar nicht so einfach. Die neigen zur Hypotonie, da muss man letzten Endes auch die Herzinsuffizienztherapie aufgrund der Hypotonieneigung beenden oder reduzieren oder wie auch immer. Warum hatte denn diese Gruppe mit NYHA3, habe ich dich vorhin richtig verstanden, oder?
Nee, die meisten waren NYHA2, also NYHA3 war okay, ausgeschlossen.
Ah, NYHA3, Entschuldigung.
Okay. NYHA3 war ausgeschlossen und betraf aber trotzdem 8% der Population.
Ja? Ja, genau. Warte, David, aber warte mal. Und jetzt sagen wir mal NYHA2. Aber habt ihr mal gesehen, dass gerade mal hier, was ist der Anteil? 8 Patienten beziehungsweise 7, also Placebo, Patisiran, SGLT2-Hämmer hatten?
Wie, was ist jetzt die Frage?
Naja, ich meine, SGLT2-Hämmer, die ja auch ein Remodeling, die ja letzten Endes auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die Hypotonie neigen, auch schön, sag ich mal, was die Hypotonie anbetrifft, einen Blutdruck erhöhen, damit wir andere Herzinsuffizienz-Medikamente einschleichen können. Und bei so einem Patienten gut, nicht komplett ausgereizt, also bei allen. Also wir haben nur 8 Patienten.
Naja, man darf ja, glaube ich, nicht vergessen, dass erstmal sind das alles HFpEF-Patienten. Dafür ist ja die einzige evidenzbasierte Therapie, die wir haben, natürlich die SGLT2-Hämmer und die gibt's noch nicht so lang. Das heißt, also als die Studie durchgeführt wurde, ich weiß ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, wann die angefangen haben mit dem Einschluss der Patienten, aber da war das unter Umständen noch nicht Standard. Also ich gehe davon aus, dass noch nicht Standard war, ne? Beziehungsweise, dass es dann erst während der Studie Standard wurde, sodass sie dann nach und nach nachgezogen sind.
Weil weißt du, was ich mich frage, wenn ich meine, auch die, sagen wir mal, die Gehstrecke oder auch die Rehospitalisierung war ja unter SGLT2-Hämmern ja immer deutlich gebessert. Und die Frage ist, wenn man jetzt so eine Therapie bei Patienten mit einer, sagen wir mal, optimaler SGLT2-Hämmertherapie, ob Patisiran dann noch so ein Ergebnis zeigen würde.
Erstmal würde ich vorsichtig sein mit der Gehstreckenverbesserung durch SGLT2-Hämmer, weil da gab es eigentlich nur eine einzige HFpEF-Studie mit Dapagliflozin und da hat sich die 6-Minuten-Gehstrecke um 27 Meter verbessert, was klinisch nicht relevant ist. In allen anderen Studien hat es eigentlich nicht geklappt. Das Einzige, was immer besser wurde, war die Lebensqualität. 6-Minuten-Gehstrecke wurde eigentlich nicht besser mit den SGLT2-Hämmern. Und hier wird sie ja auch nicht besser. Hier wird sie ja nur langsamer schlechter mit Patisiran, was aber letztendlich ja Tafamidis auch schon geschafft hat. Also die Frage ist, erreicht man eigentlich mit dieser Therapie einen Zusatznutzen für die Patienten, der den Effekt von dem Tafamidis, das ja viel leichter einzunehmen ist, noch toppen kann? Das ist für mich so ein bisschen die Frage.
So, weißt du denn, kannst du denn vergleichen, die Abnahme der Transthyretin-Level im Vergleich zum Tafamidis zum Beispiel?
Also was passiert ist, dass unter Patisiran sind die TTR-Level, die sind tatsächlich massiv abgesunken. Fürs Tafamidis weiß ich aus dem Kopf nicht, wie stark die abgesunken sind. Also hier war es tatsächlich so, dass die massiv abgesunken sind und dass sie daraus auch einen Benefit herleiten, den man natürlich jetzt nicht unmittelbar beweisen kann, weil die klinischen Daten sind okay, würde ich die jetzt mal nennen.
Zum Thema der ATTR-Amyloidose beim Herzen. Das hat mich doch einiges überrascht in den letzten 2-3 Jahren. Ich habe ein konsequentes Screening bei mir durchgeführt auf die ATTR-Amyloidose und habe doch über ein Dutzend Patienten, die teilweise schon länger bei mir in Behandlung sind, detektiert und einer Therapie zugeführt. Und auch bei Patienten, die vermeintlich auch von der Echokardiographie her nicht danach gerochen haben. Also die lassen sich schon detektieren mit einer linksventrikulären Hypertrophie mit 13 mm. Man muss halt die Red Flags abfragen. Auch hier wieder A wie Anamnese. Und um auf deine Frage zu kommen, haben wir Mehrwert durch Patisiran oder durch die spezifischen Therapien? Ich glaube, dass wir versuchen müssen, sehr viel früher die Patienten zu detektieren. Und dass wir, wie Xenia das schon gesagt hat, dass wir einfach schauen müssen, dass wir die Menschen entdecken, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch bessere Screening-Algorithmen. Gefühlt ist es für mich keine seltene Erkrankung, weil wenn ich in meiner Landarzt-kardiologischen Praxis ein Dutzend Patienten herausfische, durch ein Screening und wahrscheinlich noch nicht mal alle erwischt habe, dann dürfte das schon eine größere Population betreffen. Und deswegen, ich glaube, wir müssen die früh detektieren, dass wir hier auch noch mehr Nutzen rausholen für die Patienten.
Wenn du sagst, dass du gescreent hast, dass die alle zur Knochen sind, die geschickt? Oder was heißt Screening?
Nee, Screen heißt jetzt erstmal Red Flags abfragen. Ich frage inzwischen jeden, der eine linksventrikuläre Hypertrophie von mindestens 13 mm hat. Einfach während der Echokardiographie, kennen Sie den Begriff Karpaltunnelsyndrom, kennen Sie den Begriff Polyneuropathie, Spinalkanalstenose, hatten Sie schon mal abgerissene Sehnen? Man ist überrascht, was da rauskommt. Wenn man dann spezifisch nachfragt und man kriegt da 1 oder 2 Red Flags, dann schicke ich durchaus zur Skelettszintigraphie oder ich mache auch erstmal natürlich eine große laborchemische Untersuchung, weil auch die AL-Amyloidosen da mit dabei sind. Und kommt plötzlich eine AL-Amyloidose raus und man findet das Plasmozytom auf über das Herz, also über die kardiologische Vorstellung. Und der lief eine Zeit lang als hypertensive Herzerkrankung. Und die hypertensive Herzerkrankung ist sicherlich die häufigste Ursache der linksventrikulären Hypertrophie. Aber mal so eine kurze Frage stellen, sich mit den Red Flags beschäftigen, auch die ganzen Herzrhythmusstörungen, die ja in der Amyloidose früh auftreten können, und natürlich die Aortenklappenveränderungen, die dabei sind. Also es macht Sinn, das in unserer Anamnese mit aufzunehmen und damit wir die Patienten früher kennen.
Und dann jeden ins Kardio-MRT. Meine Frage?
Ja, ist ja nicht um jeden Preis mehr nötig. Also wenn du eine positive Skelettszintigraphie hast, erhöhtes NT-BNP und eben die Red Flags, dann reicht das ja diagnostisch prinzipiell schon aus. Wobei ein MRT häufig eben dann auch noch weiterhilft. Also ich tendiere schon dazu, dann noch ein MRT zu machen. Na gut, ich würde sagen, es ist Zeit, oder?
Dann darf ich zusammenfassen. Ja. Und zwar, Marvin hat zunächst vorgestellt eine Pro- und Kontra-Diskussion, wie Ernährung das Cholesterin und das kardiovaskuläre Risiko beeinflusst. Wir haben gelernt, den Patienten dazu zu raten, weniger Eier zu essen. Ja. Und wenn sie kardiovaskulär erkrankt sind, noch viel weniger Eier zu essen. Ja, Salat senkt die Mortalität und ansonsten gibt's vorbereitet auch von der Lipidliga ein vorbereitetes Schreiben auch für die Patientinnen und Patienten, an dem sie sich orientieren können, wie sie Ernährung umsetzen können. Wichtigstes Takeaway hier an der Stelle, wir können durch Ernährung das Cholesterin nur um den Wert senken, den das die schlechte oder die vorherige Ernährung das Cholesterin erhöht hat. Ja, wir dürfen also können unsere Genetik und unsere Herkunft an der Stelle nicht besiegen durch ein Salatblatt. Stefan hat auf eine New England Journal publizierte Studie verwiesen und sie uns aufgezeigt, die sich mit Patisiran beschäftigt hat, einer modernen Therapie zur Unterdrückung des Transthyretins in der Leber, also ein Medikament im Kontext der ATTR-Amyloidose. In dieser Apollo-B-Studie, eine Phase-3-Studie, wurden oligosymptomatische Patienten mit ATTR-Amyloidose und erhaltener Pumpfunktion untersucht. Der Endpunkt der Studie war die funktionelle Kapazität und es zeigte sich ein Vorteil des Patisirans, nämlich eine langsamere Abnahme der funktionalen Kapazität bei genau diesen Patientinnen und Patienten. Die klinische Indikation bleibt weiterhin offen, gerade in Abgrenzung zur vorhandenen Therapie mit dem Tafamidis. Da wird sich dann in den weiteren Studien zeigen müssen, wie wir uns dazu verhalten, ob wir das als weiteres Instrument in unserem Baukasten haben. Marvin hat natürlich da aufgeworfen, dass es total relevant ist, gerade bei diesen Patientinnen und Patienten früh wachsam zu sein, um diese Patienten zu erkennen, früh eine Therapie zuzuführen, damit sie genau da einen Benefit haben. Nur Patientinnen und Patienten, die wir erkennen und die wir behandeln, können auch von der Therapie profitieren. Das war's von dieser Folge und ich freue mich auf unser nächstes Mal.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.